Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können an diesem wunderschönen Tag. Ja, es ist schönes Wetter draußen, aber auch einfach mit Gott können in Verbindung zu sein, ihn reden zu lassen zu unseren Herzen, das ist etwas, was so gut tut. Und gerade wenn wir heute in die Psalmenserie anfangen und in den ersten Psalm eintauchen, dann ist das doch ein besonderes Privileg. Und gerade wenn wir von den Psalmen reden, ist mir wichtig, dass wir so zwei Sachen ein bisschen im Hinterkopf haben. Einerseits Psalmen, was ist das für ein Buch in der Bibel? Es ist wahrscheinlich das Buch aus dem Alten Testament raus, das am beliebtesten ist. Es ist ja spannend, es gibt ganz viele Neue Testament-Ausgaben, die einfach noch Psalmen dann hinzufügen. Ganz viele Menschen haben Psalmen entdeckt als ein Buch, das persönlich zu ihrem Leben redet oder wo sie selber ihre Worte können wie finden drin. Und Psalmen, das ist wirklich ein ganz wertvoller Schatz, den wir hier haben. Es ist ein Buch von Lieder, von Gebet, Poesie, Gedicht, zumindest drinnen da im Alten Testament. Es gibt 150 Psalmen. Die meisten sind von David geschrieben worden. Dann gibt es eine grosse Gruppe von Leuten, wo man nicht weiss, wer das sie geschrieben hat. Ein Psalm ist von einem Schweizer geschrieben worden, nämlich der von heute, der Psalm 121. Ich komme dann noch dazu, wieso. Der Salomo hat einen Psalm geschrieben, zwei Psalmen geschrieben, der Mose hat einen Psalm geschrieben, verschiedene andere. Und es ist spannend, die Sammlung erstreckt sich über ganz viele verschiedene Zeiten, verschiedene Orte auch, verschiedene Situationen. Es ist eine Sammlung von Gebeten, die aus der Tiefe vom Herz rauskommen, wo Leute direkt mit Gott Gespräch gesucht haben, mit ihm in Kontakt getreten wurden, mit ihm in Kontakt gekommen sind. Und es ist eine Sammlung, die man zusammengestellt hat, um auch miteinander zu beten, um sie miteinander zu singen, um sie zu eigenen Worten zu machen. Es ist noch wichtig auch zu wissen, wenn wir jetzt in Psalm 121 dann eintauchen, Psalmen sind nicht in dem Sinn ein Lehrtext, so wie der Paulus zum Beispiel seine Briefe geschrieben hat, um wirklich theologische Sachen zu erklären. Es ist nicht ein Geschichtstext, so vielleicht wie Evangelien, die das Leben von Jesus beschreiben. Es ist auch nicht ein Gesetzestext, wie im Mose inne, sondern es sind Lieder. Es ist schön. Es sind wirklich Texte, die von Schönheit geprägt sind. Und mein Wunsch ist, gerade wenn wir Psalmen lesen, dass sie auch zu unseren eigenen Gebet werden können. Zu unseren eigenen Worten, wo wir uns drin wiederfinden können. Wo wir vielleicht auch so umwandeln, umformulieren und so ins Gespräch kommen mit Gott, mit unserem Schöpfer. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist im Zusammenhang mit den Psalmen, es ist ganz spannend, wenn man die Psalmen betrachtet, merken wir, wie sie verändernd wirken. Es ist ein Teil vom Wort von Gott, vom lebendigen Wort von Gott, inspiriert von ihm. Und wenn man sie liest, wenn man sie betet, dann fängt es an, in einem drin etwas zu verändern. Fast alle Psalmen, wenn man sie liest, dann startet es irgendwo an einem Ort, in einer Klage, in einem Lied, in einem Unverständnis über etwas oder irgendeinem Thema. Und man merkt, durch das Reden mit Gott, durch das Gespräch, fängt sich an, etwas zu verändern und es kommt eine neue göttliche Perspektive in den Beter, in den, der das sagt, oder singt ihnen. Und das möchte ich auch, dass wir es miteinander entdecken dürfen, wie Psalmen, wie die Auseinandersetzung mit dem Wort von Gott, wie die Lieder und Gedichte, die Poesie unsere Herzen aufmacht und ermöglicht, dass im Gespräch mit Gott er unsere Herzen auch verändern darf. Und dafür wollen wir gerade auch miteinander beten. Danke, Vater im Himmel, für dein wunderbare Wort, das du uns gibst, für Psalmen, die wir haben dürfen. Und danke, dass es ein lebendiges Wort ist. Danke, Jesus Christus, dass wir in deinem Namen verbunden sein können, heute an dem Morgen. Und Heiliger Geist, hilf uns, dass wir unsere Herzen aufmachen können, dass du wirken kannst und dass wir uns verändern lassen durch dich und deine Perspektive gewinnen. Amen. Wir starten heute mit dem Psalm 121, ein sehr schöner Psalm. Wir werden im nächsten Sonntag verschiedene andere Psalmen, ganz unterschiedliche, miteinander beleuchten. Es ist sehr vielfältig, was man alles entdeckt in den Psalmen. Und wenn wir jetzt im Psalm 121 eintauchen, dann wünscht ich mir eigentlich, dass wir es könnten in der Originalsprache, in dem Althebräisch miteinander lesen. um die Schönheit in diesem Text auch zu entdecken. Die verschiedenen Reime, die es zum Beispiel gerade im Psalm 121 gibt, oder der Rhythmus der Sprache, der regelmäßige. Mir ist wichtig, dass uns das bewusst ist beim Lesen vom deutschen Text, von der deutschen Übersetzung, dass die Schönheit in dem Sinn nicht mit übersetzt werden kann. Aber dann können wir uns bewusst sein, das ist ein Stückchen Kunst, die uns entgegenkommt. Vielleicht könnte man sagen, gut, wenn man es auf Deutsch übersetzt, wenn man es musikalisch vertonen oder so, dann könnte man ein bisschen von dieser Schönheit zum Ausdruck bringen. Und gerade der Psalm 121, der ist ganz vielfältig vertont worden. Eine von meinen absoluten Lieblingsvertonungen ist von Felix Mendelssohn, wo das Terzett geschrieben hat für drei Gesangsstimmen: Hebe deine Augen auf zu den Bergen. Vielleicht könnt ihr es mal googlen oder auf YouTube eingeben. So schön das Terzett: Hebe deine Augen auf, aus dem Psalm 121. Vielleicht so kommt die Schönheit ein bisschen zum Ausdruck. Aber sind wir uns bewusst beim Lesen vom Text, dass da richtig viel Poesie drin steckt? Und das zweite, die Situation von dem Psalm, ich habe gesagt, es sind ganz unterschiedliche Orte, Situationen geschrieben worden. Die Überschrift von dem Psalm ist ein Wallfahrtslied oder ein Stufenlied. Also mit anderen Worten, ein Lied, das man in die Sammlung aufgenommen hat, um es miteinander singen oder beten oder reden, wie auch immer, wo man aufgelaufen ist, Richtung Jerusalem. Jerusalem, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, auf Berg, auf Hügel oben. Und wenn man da aufgeht, in der Pilgerreise ins Heiligtum, zum Tempel, zu der Begegnung mit Gott. Für das sind die Wallfahrtslieder gedacht gewesen. Und jetzt im Psalm 121 gibt es verschiedene Gründe, die nahelegen, dass das ein Psalm ist, den man bewusst gesammelt hat, für wenn man dann rausgeht von dort. Wenn man wieder zurückgeht, wenn man die Stufen runterläuft und ab dem Berg runtergeht und sich erinnert, was man erlebt hat auf dem Berg. Also das Wallfahrtslied. Stellen wir das auch ganz praktisch vor. Man ist da miteinander unterwegs, vielleicht mit der Familie, Bekannten, Freunden. Einer erzählt, der hat das erlebt, ich habe den und den Zuspruch bekommen. Und die anderen sagen, ja, das ist gut, oder tun das verstärken. Man kommt miteinander so wirklich ins Gespräch rein und ist unterwegs in der Landschaft, in den Bergen, ein hügeliges, bergiges Gebiet rund um Jerusalem rundherum. Also das ist so der Kontext von dem Psalm 121. Darum lasst uns jetzt mal eintauchen. Es ist ein kurzer Psalm, 8 Verse. Wenn man es jetzt poetisch anschaut, sind es eigentlich 4 Verse, immer 2 Bibelverse zusammengehen, so ein Gedichtsvers miteinander, so einen 4-versigen Psalm. Lassen wir uns miteinander lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Ein wunderschöner Psalm. Und wenn man den lesen, wenn man da eintauchen, da ganz viel Zusagen, wo man da drin findet, wo uns zu einer Stärkung auch können werden. Ja, vielleicht hast du entdeckt, dass es der Psalm ist, der von einem Schweizer geschrieben worden ist. Also so viel Sehnsucht nach den Bergen, das muss ja eigentlich fast irgendwo aus der Alpenregion kommen. Ich weiss nicht, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die gerne in die Berge gehen. Aber das Bild von dem Berg, es ist da kein Schreiber überliefert in der Bibel, aber das Bild von dem Berg, das weckt irgendwo schon so eine Sehnsucht. Und es sind so wie zwei Sachen, die da reinstecken. Ich glaube, auf der einen Seite entdeckt man da, wenn ich mal die eine Seite von so einem Berg male. Der Blick zurück, die Sehnsucht nach dem Berg mit dem Heiligtum drauf, Jerusalem, Begegnung mit Gott. Ich hebe meinen Blick auf zum Berg und denke, hey, dort bin ich im Gespräch mit Gott. Dort habe ich Zuspruch bekommen. Dort habe ich Zuversicht gewonnen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn du in den Bergen gehst, wandern und raufschaust und denkst, ja, irgendwo, Ein Ort, wo ich näher bei Gott sein kann, wo ich ihm begegnen kann. Mir geht das manchmal so, mich zieht jetzt etwa die in die Höhe auf. Ich weiss nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil Jesus auch mit seinen liebsten Jüngern auf dem Berg der Verklärung war. Oder weil der Mose auf den Berg Sinai aufgerufen worden ist, um dort Gott zu begegnen. Aber so die Vorstellung, irgendwo in die Höhe aufzugehen. Vielleicht über dem Alltag drüber und dort können Gott begegnen. So die Sehnsucht nach dem Ort der Begegnung mit Gott. Das ist, glaube ich, etwas, was in dem Bild von dem Berg drin steckt. Aber auch etwas Zweites steckt da drin. Gerade wenn wir uns die Situation vorstellen, kommt man aus dem Heiligtum raus, geht die Stufen runter, zurück in den Alltag. Man hat die Bergwelt, die Hügelwelt vor sich. Man denkt vielleicht an Gefahren, die einem da begegnet. Jesus hat einmal das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, der dort in dieser Berggegend stattgefunden hat. Wo Räuber offensichtlich ihr Handwerk darüber haben. Also Berge auch als ein Ort von Gefahr, von Not, von Unsicherheit. Und vielleicht der Beter, der da kommt aus dem Heiligtum raus und von sich die Berge sieht und an seinen Alltag denkt. An die Berge, die im Alltag auf ihn warten. An Sachen, die ihn beschäftigen, die ihn abziehen, die ihn irgendwo etwas Schweres in ihn machen. Ich glaube, das ist so wieder der zweite Aspekt, wenn wir an den Berg denken, wo aber in dem Psalm 121 wie zusammenkommt, zusammen zu einem Punkt kommt, die Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott, aber der Berg auch vom Alltag. Und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, was sind deine Berge vom Alltag? Was sind deine Orte, wo du an die nächste Woche denkst und es dir mulmig zumut ist, wo du nicht weißt, was dich erwartet? Wo du dich fragst, wie soll das gehen? Wo du vielleicht so, wie der Psalmschreiber, rufst, hey, woher kommt meine Hilfe? Etwas, das er ruft da. Hilfe! Vielleicht ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, hey, wenn mich etwas erwartet, das mir schwerfällt, jetzt vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit dieser ganzen Krise. An gewisse Sachen hat man sich schon fast ein bisschen gewöhnt. Mir geht es jetzt so unterdessen. Aber gewisse Sachen sind immer noch sehr speziell und fängt man richtig an, vermissen jetzt auch. Also zum Beispiel da miteinander können Gottesdienst feiern, nicht nur digital, sondern dass man sich physisch kann sehen kann, dass man Gemeinschaft haben miteinander. Das ist etwas, das fehlt mir. Vielleicht gibt es andere Sachen, die dich belasten, die dir fehlen, die dir schwerfallen, die für dich im Berg sind, im Alltag. Und dann dürfen wir wissen, hey, wir dürfen rufen, Gott, hilf du! Und es ist ja ganz spannend, der Psalmschreiber, der kommt selber zu dem Schluss und sagt, ja, woher kommt meine Hilfe? Sie kommt von Gott. Um das nochmal zusammenzufassen im Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Und dann kommt der schöne Zuspruch, den sich der Psalmschreiber da selber gibt. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ganz spannend, das Wort, das dafür Hilfe gebraucht wird, Eser, das ist etwas, das so in dieser Art und Weise etwa 20 Mal vorkommt im Alten Testament und wo immer Gott beschreibt, nicht als einer, der einfach ein bisschen hilft, ein bisschen Unterstützung gibt da und dort, sondern als Gott, der kommt und rettet. Rettet aus der Situation raus. Also es geht mehr um eine allumfassende Rettung, als einfach so um eine kleine Hilfestellung schnell da oder dort, dass es wieder ein bisschen runterläuft. Und das ist der Fokus, den der Psalmschreiber einnimmt. Ich schaue zu Gott. Er hilft. Und es ist ja spannend, wenn ich jetzt den Vers 2 lese, der Fokus, der da raufkommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es wird da bewusst zwei Sachen in den Fokus gerückt. Himmel und Erde hat der Gott gemacht. Und der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der hat auch alles zwischen ihnen gemacht. Er hat auch alle Berge gemacht. Er hat alles in seiner Hand. Er hat alles im Griff. Es gibt nichts, wo ihm unmöglich ist, wo ihm zu gross wäre. Und das ist so ein wunderbarer Rahmen. Jetzt weiss ich aber nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir gleich wie mir an dem Punkt. Ja, ich weiß das. Ich weiß schon, dass Gott mir hilft. Ich rufe, Gott, hilf mir. Ich weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat. Aber manchmal kommt es nicht so recht an im Herz. Manchmal frage ich mich ja, wie sieht das denn im Alltag aus? Der Montag kommt ja trotzdem. Was soll jetzt das Ganze? Und ich merke, wie ich wie am Berg stehe und nicht weiss, wie ich weitergehen soll, wie ich vorwärts gehen mit dem Ganzen. Und da ist es wunderschön, wenn wir jetzt weiterlesen, wie plötzlich die Perspektive in dem Psalm anfängt zu wechseln. Und zwar nicht mehr das Ich, das redet, sondern jemand anders, der anfängt zu reden, zu dieser Person, wo einen Zuspruch gibt, wo sagt, hey, da ist wirklich Gott. Gott kommt und hilft dir. Also es ist ein Dialog, der startet. Gott hilft. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das wirklich, dass jemand kommt und uns das zuspricht. Das, was wir im Kopf eigentlich wissen. Dass wir es aus einem anderen Maul hören und dass es so in unser Herz gehen kann. Und vielleicht bist du auch da jetzt, heute an dem Morgen oder wann auch immer du das los ist und sagst, hey, ich habe im Moment keine Berge. Wenn ich in die nächste Woche schaue, dann ist da eine breite Autobahn oder was auch immer. Mir geht es gut und ich bin zufrieden, so wie es ist. Sogar in dieser ganzen Krise hinein. Dann wäre vielleicht dein Punkt, dass du sagst, hey, ich tue es jemand anderem zusprechen. Jemandem, der es vielleicht nötig hat. Und ich merke, hey, die Person, die braucht so einen Zuspruch. Vielleicht ist daran, dass du sagst, gut, ich tue bewusst jemandem anrufen oder jemandem in meinem Haushalt sagen, hey, Gott ist doch da. Gott hilft. Gott ist für dich. Ihm ist kein Berg zu gross, ist er sogar der Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Dann nimm einfach diesen Punkt mit und sag, ich will es jemandem zusprechen. Ich will der sein, der den Zuspruch weitergibt. Und der Zuspruch geht ja dann weiter. Es geht darum, dass es nicht einfach nur Gott ist, der alles gemacht hat, sondern der Zusprecher, der tut wie zwei Bilder dazu nehmen. Das erste Bild ist das von einem Gott, der nicht schläft. Vielleicht kommt das dir ein bisschen komisch vor. Im damaligen Umfeld hat es ganz verschiedene Religionen gegeben. Und bei diesen Göttern hat man wie normal gedacht, dass sie schlafen. Ein Beispiel, das uns in der Bibel überliefert ist, beim Elia, wo er mit den Baalspriestern zu tun hat, wo die Baalgötz anbetet und verehrt haben. Da sagt er ihnen, hey, wenn ihr mit denen reden wollt, kommunizieren, müsst ihr vielleicht ein bisschen lauter schreien. Vielleicht sind sie gerade am Schlafen. Vielleicht ist der Baal gerade am Schlafen. Und tatsächlich haben die Priester nachher lauter geschrien. Also im damaligen Umfeld hat man durchaus damit gerechnet, dass Götter schlafen können. Und dann kommt da der Psalmschreiber und sagt, dein Gott schlaft nicht. Er ist Tag und Nacht da, bereit. Er ist ein Gott, der wach ist. Ein Gott, der dich behütet. Und das Wort, das da reinkommt, er ist der Hüter. Er tut dich behüten. Das wird einfach so ein bisschen als Banner über das Ganze drüber gesehen. Gott ist der Hüter, und zwar egal, ob Tag ist, ob Nacht ist, ob Sonne ist, ob Regen ist. Es wird dann sogar noch weiter ausgeführt. Und interessant, das Bild, das da dazukommt, Gott schaut, dass der Fuß nicht wankt, also der Weg, wo man unterwegs ist, quasi der Lebensweg, wo man geht, Gott hütet oder behütet den Lebensweg. Also etwas, was unter dem Hut quasi von Gott ist, ist unser Vorwärtsgehen. Das sollten zwei Füße darstellen, die hier am Laufen sind. Auf dem Lebensweg. Das ist das zweite Bild. Gott ist der Hüter, er schläft nicht. Und er schaut als Zweites, dass auf dem Lebensweg nichts passiert. Ein sehr schöner Zuspruch. Wenn man das lesen in den Versen 3 und 4, dann begegnet uns genau das. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Aber da kommt noch etwas Neues dazu. Neben dem Fuß kommt dann noch die Hand mit ins Spiel. Also Gott tut nicht nur über den Lebensweg, über den Vorwärtsgehen achten, sondern auch über das Leben an sich. Über dem, was man macht mit der Hand, über das Handeln, über die Taten, über den Beruf zum Beispiel, über die Arbeit, über das Alltägliche. Und es ist ein spannendes Bild, das da gebraucht wird. Gott tut wie einen Schatten schicken über die Hand. Und jetzt können wir uns fragen, was ist mit dem Schatten gemeint? Es wird nachher noch ein bisschen ausgeführt, dass die Sonne beim Tag nicht sticht und der Mond nicht in der Nacht. Ich meine, vielleicht gehörst du eh noch ein bisschen zu den sonnenhungrigen Leuten. der gerne ein bisschen in die Sonne geht und dort Energie tankt und Kraft und Wärme. Aber da im Nahen Orient ist es genau das Gegenteil. Wenn man dort zu lange in der Sonne ist, fängt man an auszutrocknen, verdorren. Man wird schlapp. Man sollte gescheiter mal ein Siesta machen im Schatten. Und genau das Bild ist, was gebraucht wird. Gott ist wie ein Schatten über deiner Hand, wo macht, dass Lebensenergie überhaupt kommt. Dass die erfrischende Kühle, die es braucht in der Hitze, dass die möglich ist. Dass die Tatkraft bleibt. Und auch Gefahren, die in der Nacht leuchten oder können kommen, auch über denen tut Gott seine schützende Hand drüber heben. Es ist ja ganz spannend, die Form, die da in der Poesie gebraucht wird, ein Merismus, sagt man dem, in der Nacht und am Tag. Und auch alles, was dazwischen ist, du Gott behüten. Die Form ist uns ja schon mal begegnet, wo es darum gegangen ist, Gott ist der Schöpfer über Himmel und Erde und auch über jeden Berg, der zwischen ihnen ist. Und das dürfen wir wissen, das ist ein Zuspruch. Gott ist der Hüter über dem Lebensweg und über der Hand. Vers 5 und 6 will ich dann einmal lesen an dieser Stelle. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Und dann im Vers 7 lese ich gerade weiter. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben oder deine Seele behüten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Mir wird es jetzt langsam ein bisschen gar extrem. Das heisst, er wird dich behüten vor allem Übel. Dann muss ich jetzt sagen, ja, das sind schöne Zusagen, da kann man sich das schon sagen. Aber in der Wirklichkeit sieht es noch etwas anders aus. Ich meine, vor allem Unheil. Das Unheil breitet sich ja eigentlich eher ungehindert aus auf dieser Welt, in unserem Umfeld. Ich meine, nur gerade, wenn wir jetzt an den Virus denken, der die Runde macht, das ist nicht so, dass der Halt macht. Auch nicht irgendwie zum Beispiel vor den Christen oder so, dass man könnte sagen, ja, Christen tut Gott schon vor allem Unheil bewahren. Man muss sagen, hey, wieso heisst das da? Vor allem Übel ist er der Hüter, tut er bewahren. Gott wird dich behüten vor allem Unheil. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da mal ein bisschen graben gehen. Es ist das einfach ein schöner Spruch, den man da liest. Aber in Wirklichkeit spielt es sich ganz anders ab. Vielleicht kennst du ja auch Unheil, das dir widerfahren ist in deinem Leben und du denkst, hey, aber Psalm 121, hallo? Das passt irgendwie nicht. Das stimmt doch nicht. Das geht doch nicht. Und wir können das jetzt relativ einfach auflösen. Die Zeitform, die da steht im Hebräischen, die können wir auch einfach so mit einer Möglichkeit übersetzen oder so mit einem Wunsch. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, die das da auch wählen. Wenn du am Mitlesen bist, hast du vielleicht die Lutherbibel oder eine andere. Dort heisst, der Herr behüte dich vor allem Übel. So wie eine Wunschform oder so wie ein Segensspruch, den man kennt. Vielleicht aus einem bekannten Segensspruch. Der Herr behüte dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Es gibt so verschiedene Segenssprüche, Zusprüche, vielleicht ähnlich wie so ein priesterlicher Segen, wo man mitbekommt auf den Weg, wenn man rausgeht aus dem Heiligtum. Aber es ist da mehr als so ein Zuspruch. Man kann es auch eins zu eins übersetzen. Der Herr wird dich vor allem Unheil behüten. Er wird dich. Und es gibt ja auch andere Psalmen zum Beispiel oder so Zusagen, die genau in die Richtung gehen. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen ist relativ häufig aus dem Psalm 91 zitiert worden. Dort heisst es auch, dass Gott für einen schaut, dass er über einen wacht, dass er seine bildlich gesprochen Flügel, seine Schwingen ausbreiten über einem und einem Schutz gibt. Und dann wird aufgezählt, von was allem. Unter anderem ist dann die Rede von der Pest und von Seuchen. Ich glaube, darum ist der Psalm in letzter Zeit immer wieder vorgenommen worden. Hey, jetzt haben wir ja da so eine Pest, wo man geht. Jetzt haben wir so eine Seuche, wo man geht. Und dann da die Zusage in der Bibel. Gott wird dich behüten, beschützen vor all dem. Und wenn man weitergeht, dann steht, neben dir, du wirst laufen und neben dir werden 1000 fallen und 10'000 umkehren. Aber dich wird es nicht tüpfen. Und da fragen wir uns schon ein bisschen, was ist denn mit so Zusagen? Mich wird es nicht tüpfen. Heißt das, zum Beispiel jetzt der Coronavirus kann keine Christen treffen? Das wäre noch schön. Ist aber nicht so. Mein Pastorenkollege von einer FEG im Zürich-Unterland war auf der Intensivstation. Und hat sich jemand nicht angesteckt bei irgendwelchen komischen Handlungen, sondern anscheinend bei einem Interview auf der Bühne, das er gemacht hat, quasi sogar im Dienst für das Reich von Gott. Und wir müssen ja gar nicht so weit denken. Also jeder Christ, es ist klar, es gibt Krankheiten, es gibt Leid im Leben. Es ist eine Realität, die wir alle kennen aus unserem eigenen Leben. Und ich muss gar kein Prophet sein, dass ich das sagen kann. Bis Jesus wiederkommt, wird jeder von uns töpfen, dass wir mal sterben müssen. Eigentlich so der Höhepunkt von allem Krankheit und Leiden. Wie könnten so Zusagen da stehen? Psalm 121, im Psalm 91. Und ich möchte an dieser Stelle bewusst noch einen zweiten Text dazunehmen. Es ist ganz wichtig, dass man so Stellen auch richtig versteht, dass man nicht falsch darüber denkt. Es hat Kirchen gegeben in den USA, die gefunden haben, ihnen könne den Coronavirus gerade wegen so Stellen nichts anhaben und die machen einfach das Programm ganz normal weiter. Da können wir sich ja schon fragen. Und darum möchte ich an dieser Stelle einen Text aus dem Römerbrief dazunehmen, der da mehr Licht reinbringen kann. Ein Text, den Paulus schreibt, so eine Art Lehrtext. Ich finde, er ist eigentlich auch sehr poetisch geschrieben. Einer von meinen Lieblingstexten, vielleicht sogar so ein bisschen Höhepunktkapitel von Paulus im Römer 8. Da schreibt er so viele eindrückliche, krasse Sachen, die einem sehr bewegen. Und er schreibt da von den Leuten, die Jesus glauben, die Kinder sind von Gott, wo seine Familie aufgenommen worden sind. Und dann heißt es da im Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also Paulus sagt, es gibt Leid in dieser Zeit. Auch für Christen, für Kinder von Gott, für Kinder, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Interessant, aber er bringt eine neue Perspektive in. Er sagt, angesichts von der Herrlichkeit, die in Ewigkeit wird sein, ist das wie nichts. Und das denkt man vielleicht, okay, Paulus, du weißt ja nicht, was ich für Leiden habe in meinem Leben. Aber der Paulus war einer, der hat auch sehr viel Leid in seinem Leben. Er ist mehrmals gesteinigt worden und hat nur mit Glück überlebt. Er ist im Gefängnis gesessen, er ist am Schluss als Märtyrer gestorben. Ich glaube, Paulus hat gewusst, was Leid auf dieser Welt kann bedeuten. Und er sagt, das ist alles im Vergleich zu der Ewigkeit, zu der Herrlichkeit, nichts. Wenn wir dann weiterlesen im Vers 28, spannend, wie es da weitergeht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also Paulus geht sogar einen Schritt weiter und sagt, das Leid, das einem widerfahren kann, das, was passiert, das kann sogar einem zum Guten mitwirken. Vielleicht in dem, dass es den Glauben tragfähiger macht. Dass es einem stärker macht. Dass es einem näher zu Gott anbringt. Gerade viele Menschen gibt es, die berichten, wie sie im Leid ihnen näher zu Gott kommen, weil sie bewusst die Gegenwart von Gott suchen. Der Paulus tut das an anderen Stelle sogar noch ins Extreme treiben. Er sagt, für ihn ist sogar das Sterben auf dieser Welt ein Gewinn. Jetzt könnte man sagen, er spinnt. Aber er hat eine andere Perspektive. Eine Perspektive, die in die Ewigkeit hineingeht. Der Petrus schreibt darüber in seinem Brief im ersten Kapitel, dass man sich jubeln und frohlocken kann, wenn es Prüfungen, wenn es Leid, wenn es Versuchungen gibt. Weil das ist eine Möglichkeit, dass man seinen Glauben kann bewähren kann. Vielleicht ist auch die Corona-Krise jetzt gerade so eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, das bedeutet für mich Leid. Die Einsamkeit, das ist nicht einfach. Die Quarantäne. Oder bist du nur noch so viel am Arbeiten, dass du fast keine Pause mehr hast und hast Angst, dass dich anstecken könnte. Ja, jetzt sagen, hey, hebt mein Glauben auch in dem Moment. Finde ich den Kontakt zu Jesus? Kann ich das erleben, auch wenn Kirche am Sonntagmorgen nicht miteinander vor Ort stattfinden, sondern über den Livestream in die Stube zu Hause? Eine Probe, eine Prüfung vom Glauben. Wenn wir noch ein bisschen weiterlesen im Römer 8, ich springe führen zum Vers 29, dort schreibt der Paulus, Christen sind auserwählt und sie sind dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Interessant, dass der Paulus schreibt, Christen sind dazu bestimmt, dass sie ähnlich werden wie Jesus. Und Jesus ist den Weg gegangen und ist jetzt in der Herrlichkeit beim Vater. Aber der Weg, den er gegangen ist, der ist durch sehr grosses Leid durchgegangen, bis ans Kreuz. Und der Paulus schreibt, das ist die Berufung, die man hat als Kind von Gott. Gleich zu werden, gleichförmig werden, wie Jesus. Vielleicht können wir sagen, durch ein irdisches Leid durch, in die ewige Herrlichkeit. Wenn man weiterliest, Vers 32, im Römer 8, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So spannend, wie es da weitergeht. Der Paulus sagt, hey, Gott hat euch doch alles geschenkt. Er hat ja Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Zum Vergehen. Zum alles Böse, alles Schlechte vergehen. Zum Sünde und Last der Welt tragen. Und er möchte dir ein neues, ewiges Leben schenken. Es ist da von einem Geschenk dreht, von beschenkt sein ist da dreht. Ein Geschenk, etwas mega Schönes. Ein Geschenk können überzukommen. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, die Bibel beschreibt oft auch am Ende der Welt, wo es so eine Art wie ein Gericht wird geben. Stellen wir uns vor, als würde man dann dort sitzen und als käme der Ankläger rein und sagt, hey, aber der Mensch steht dann im Fall. Hey Gott, schau mal an, der hat im Fall noch viel Böses gemacht in seinem Leben, gell? Musst du im Fall schauen, der hat im Fall gelogen, gell? Und von dir, Gott, hat er nicht so gut gedacht. Also quasi wie, die Bibel tut es personifizieren, wie das Unheil in Person, wie das Böse in Person. Der Teufel selber, der als Ankläger auftritt und sagt, hey, der hat im Fall einiges bosget. Der, Gott, ich würde ihn nicht zu dir lassen. Gell? Das ist ja so nicht klar. Der ist nicht gerecht. He? Und jetzt lassen wir weiter, Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Die Geschichte geht so weiter, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt. Wir sind ja mit den Psalmen unterwegs, das sind viele bildliche Sachen. Gott sagt, hey, aber wenn ich den Menschen anschaue, sorry, der ist rein, der ist gerecht. Ich habe ihm ja alles vergeben. Er ist sauber, er ist sogar heilig. Ich tue ihn rechtfertigen. Und der Ankläger hat an dieser Stelle nichts zu sagen. Das ist das Geschenk, wo Jesus davon redet. Hey, nimm das Geschenk an. Das Geschenk der Vergebung. Das Geschenk, um ein Kind von Gott zu werden. Ein Auserwählter von ihm. Und damit eine Ewigkeitsperspektive bekommen, dass es keinen Ankläger mehr geben kann. Eine Ewigkeitsperspektive, die in die Herrlichkeit hineingeht. Es ist so krass, die Steigerung, die man da entdeckt in diesem Text, die Veränderung im Römer 8, ähnlich wie der Psalm. Ich lese noch die letzten Verse aus dem Römer 8, 38 und 39, wo das so richtig schön, für mich fast poetisch, auf den Punkt bringt. Lade das mal so richtig auf die Zunge zergehen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Kernpunkt von diesen Aussagen da im Römer 8. So der Höhepunkt. Und das ist das, was meine Seele auch tief durchatmen lässt. Wo so klar macht, hey, es gibt ein Leben, aber es gibt auch ein Sterben. Es gibt Höhen, es gibt auch Tiefen. Es gibt Gutes und es gibt auch Schlechtes, was ihm widerfährt. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts, was ihm jemals trennen von dieser Liebe von Gott. Was ihm jemals trennen von dieser Ewigkeitsperspektive, die man bei ihm haben kann. Kein Tod, keine Krankheit, kein Leiden, kein Problem, kein Berg, der in unserem Leben auftaucht. Mit anderen Worten, der Herr wird dich durch die Welt durch. Durch das Leid, durch die Schwierigkeiten, durch das Übel von dieser Welt durchtragen. Und zwar zum Vater hin, in eine Ewigkeit hinein. Er wird dich und dein Leben behüten, dass sich nichts jemals wieder von Gott wegbringen kann. Er wird deine Seele bewahren, dass sie mal in Ewigkeit bei Gott sein kann, in dieser Herrlichkeit. Und im Vergleich dazu schreibt Paulus, ist alles Leiden auf der Erde wie nichts. Und alles Schöne, was wir erleben dürfen, alles Liebevolle, ist wie ein kleiner Vorgeschmack. Und das bringt mich jetzt zurück zum Psalm 121. In dem Vers 7 heißt es nämlich, der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Das ist genau der Fokus, den es hat. Er wird dein Leben behüten. Und zwar nicht in dem Sinn, dass kein Leid widerfahren kann, dass man nicht mal den Fuß neuem anstoßen kann. Aber er wird es bewahren, dass es nicht ins Wanken kommt. Dass das Leben beim Vater bleibt. Dass nichts einem trennen kann von der Liebe bei Gott. Das ist das, wo er uns behüten wird, wo wir die Zusage können, jeden Tag wieder ernst nehmen. Gott hat uns in seinen Händen und er hütet über uns. Es ist interessant, wie der Psalmschreiber da sagt, er wird vor allem Unheil bewahren. Dein Leben, die Perspektive vom Leben, und zwar nicht vom Leben, das mit dem Sterben mal auf dieser Welt zu Ende geht, sondern das in die Ewigkeit hineingeht. Und es ist im Vers 8 ja auch die Ewigkeitsperspektive, die hineinkommt. Vers 8, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Also die Ewigkeitsperspektive, die man da in dem Psalm findet. Wo eigentlich so ein bisschen das Ziel ist und der Höhepunkt. Hey, Gott wird dich behüten, Gott wird dich beschützen und er wird nicht zulassen, dass dein Lebensweg, dass das, was du tust mit der Hand, dass irgendetwas gibt, wo dich jemals trennen von ihm, wo dein Leben könnte in Gefahr bringen, dass es könnte in Ewigkeit bei Gott sein. Ich möchte dich zum Schluss kommen und dich fragen, was ist der Punkt, den du mitnehmen willst an dieser Stelle? Vielleicht sind es einfach so Berge von deinem Alltag, wo du siehst und sagst, hey, ich bin belastet in diesem und jenem inne. Ich brauche Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Bitte komm und hilf mir mit meinen Bergen. Manchmal tut es einfach auch so gut, wenn man bewusst sagt, ja Gott, ich suche dich, ich suche die Nähe zu dir. Ich suche deine Hilfe und deine Rettung. Ich mag mich erinnern, dass ich letztens auf meinem persönlichen Gebetsberg war. Es ist ehrlich gesagt nicht ein Berg, es ist einfach ein Feldweg, da ein bisschen oben drauf von Embrach. Aber ich war dort am Betten mit Gott und etwas, was mich belastet, habe ich von ihm bewegt. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Es belastet mich. Und es war so gut, wie Gott reingeredet hat dort in die Situation. Es war dort in dem Moment so, dass Gott mich wie meinen Blick geführt hat an verschiedene Orte und ich gemerkt habe, hey, es gibt noch so viel, was läuft. Und mein Problem, das ist eigentlich gar nicht so ein grosses. Die Welt geht nicht unter wegen dem. Es hat mich wie Klasse in dem hineingemacht. Und Gott hat mir in dem Moment geholfen, indem er mir gezeigt hat, hey, ich bin da mit dem. Ich bin da mit dir, in dem inne, mit dem Berg. Aber die Welt geht weiter. Die Welt geht nicht unter wegen dem. Und ich habe wie können die ganze Last in dem Moment weggeben, Gott hingeben. Und dann war es interessant, dann hat mich Gott geschickt, nicht so, wie ich dachte, auf eine andere Art und Weise mit dem Problem umzugehen und einen Schritt vorwärts zu gehen. Er hat mich dann auch zum Handeln geschickt. Ganz interessant. Also vielleicht ist es einfach daran, dass du sagst, hey, ich richte meinen Blick auf Gott. Wo kommt meine Hilfe her? Gott, ich brauche Hilfe. Vielleicht ist auch dein Punkt, dass du sagst, ich bin der, der es zuspricht jemandem. Er braucht Zusage von mir. Jemand in meinem Umfeld. Und darum möchte ich ihm sagen, hey, Gott hilft dir. Gott ist da, Gott hat alles in den Händen. Er ist grösser als der, der Himmel und Erde gemacht hat. Vielleicht ist es aber einfach daran, dass du das dir auf der Zunge zergehen lässt und immer wieder neue Erinnerungen rufst. Hey, es gibt Leid auf der Welt. Es gibt Krankheit. Es gibt Schmerzen. Manchmal tut Gott einem so einen Berg einfach wegnehmen und einebnen, indem er ein Wunder tut. Manchmal führt einem Gott aber auch durch das dunkle Tal und ist mit uns. Aber es gibt nichts von all diesen Sachen, die uns jemals trennen von Gott, von der Liebe von Gott. Dass wir sein Kind sein können. Vielleicht bist du auch da und sagst, ja, ich will das Geschenk auch annehmen. Ich will auch ein Kind von Gott sein. Ich will die Ewigkeitsperspektive in meinem Leben haben. Eine Perspektive, die weitergeht als das in dieser Welt. Dann möchte ich dich einladen, dass du das Geschenk von Gott annimmst. Dass du die Vergebung von Jesus annimmst und dein Leben ihm gibst, dass er es behüten kann und du sein Kind kannst werden. Lass uns zusammen beten. Wenn du dein Leben nie bewusst Jesus gegeben hast und gesagt hast, doch, ich will ein Kind von Gott werden, ich will die Ewigkeitsperspektive überkommen, dann will ich dich einladen, dass du die Worte in deinem Herzen oder laut an dem Ort, wo du bist, mitbeten. Danke, Jesus, für das Geschenk, das du uns geben willst. Danke für die Vergebung, die du geben willst. Danke, Vater im Himmel, hast du Jesus Christus geschickt auf die Welt, die am Kreuz gestorben ist, um für alle Schuld, für alles Böse, für alles Unheil die Strafe zu zahlen. Jesus, ich will die Vergebung in Anspruch nehmen. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe und mach mich zu deinem Kind. Danke, Vater im Himmel, für das neue, ewige Leben, das du mir schenken willst und die Perspektive, die in die Ewigkeit hineingeht. Amen. Vielleicht ist es auch einfach daran, dass du sagst, hey, ich will bewusst mit Gott ins Gespräch und sagen, ja, ich will die Ewigkeitsperspektive in meinem Alltag beibehalten. Lass uns zusammen Gott dafür bitten, dass er uns immer wieder diese Perspektive schenken kann. Dass wenn wir auf den Berg schauen, dass wir nicht unser Problem sind, sondern ihn. Danke, Vater im Himmel, für die Ewigkeitsperspektive, die du schenkst. Danke, dass du deine Hoffnung gibst und dass du sagst in deinem Wort, dass alles Leid auf dieser Welt, all die Orte, wo wir Hilfe brauchen, alles, was uns beschäftigt, was uns schwerfällt, alle Lasten, dass es nichts ist im Vergleich zu dem, was wir mal in Ewigkeit bei dir dürfen haben. Danke, Vater im Himmel, gibt es nichts, absolut nichts, wo es jemals trennen kann von deiner Liebe, von der Beziehung zu dir. Danke, Vater im Himmel, dürfen wir deine Kinder sein. Und behütest du uns in dem, dass du manchmal ein Wunder tust und einfach den ganzen Berg einebnest, oder in dem, dass du uns an der Hand nimmst und uns das dunkle Tal durchführst. Und dass du aufpasst, dass unser Fuß nicht ins Wanken kommt und dass unsere Hand Schatten hat. Amen. Psalmen sind Worte, wo man beten kann, wo man singen kann. Es tut so gut, wenn man miteinander einfach einen Text singen und eintauchen. Vielleicht ist es daran, dass auch der Psalm 121 zwei, dreimal für dich durchliest und dich verändern lässt in den nächsten Tagen. Aber ich will dich auch ermutigen, lass uns auch mit einstimmen in unsere Psalmen, die wir haben, in unsere Lobgesänge, die wir haben. Und für das möchte ich weitergeben, unsere Band.